Hallo ihr Lieben, wir möchten diese Folge unserer Reihe mit einem kleinen Gedankenexperiment starten. Dafür habe ich etwas vorbereitet, mit dem ich meine Kommilitonen jetzt mal experimentell auf die Probe stellen möchte. Wie ihr wisst, beschäftigen wir uns in dieser Podcast-Reihe mit dem Thema Einwanderung und auch mit Einwanderungsmuseen. Natürlich bezieht sich das Gedankenexperiment auch auf dieses Thema.
Okay, dann leg mal los.
Stell dir mal vor, du musst dein Heimatland verlassen. Die Gründe dafür sind jetzt erstmal zweitrangig. Aber du hast genug Zeit, einen Koffer mit den wichtigsten Dingen für dich zu packen. Natürlich werdet ihr an Dinge wie Kleidung oder Zahnbürste denken. Aber welche persönlichen Gegenstände würden sich in deinem Koffer befinden?
Puh, das ist gar keine so leichte Frage, da es so viele Dinge gibt, die mir viel bedeuten. In meiner Familie gibt es seit Generationen ein Nähkästchen, das bereits die Mutter meiner Uroma verwendet hat. Es ist also schon sehr alt. Es wurde immer von Generation zu Generation weitergegeben und momentan nutzt es meine Mutter. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, da es mich an meine Herkunft und an meine Familie erinnert. Auch ein Bild meiner Familie wäre auf jeden Fall dabei. Wie sieht es bei euch so aus?
Ich würde auf jeden Fall meine Geige mitnehmen. Sie ist genauso wie Annikas Nähkästchen ein Erbstück und erinnert mich deswegen an meinen Opa. Ich denke aber auch an viele gemeinsame Abende mit meiner Familie und an die tolle Zeit, die ich in verschiedenen Orchestern verbracht habe. Außerdem denke ich, dass Musik eine Sprache ist, die überall verstanden wird. Vielleicht könnte mir meine Geige also auch dabei helfen, an meinem Ziel neue Kontakte zu knüpfen. Leonie, gibt es einen Gegenstand, den du mitnehmen würdest?
Also Erbstücke haben wir in unserer Familie tatsächlich eher keine. Aber auf jeden Fall hätte ich ein Bild von meiner Familie und so wie ich mich kenne, auch von meinen Tieren dabei. Und außerdem eine kleine Schachtel in Form einer Ente, die immer am Kopfende von Omas Bett stand und in der immer Lakritzbonbons waren. Irgendwie hänge ich sehr an diesem Gegenstand, auch wenn er keinen Schönheitswettbewerb gewinnen würde. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass diese Ente irgendwann mal in einem Einwanderungsmuseum zu finden wäre, was mich zu dem zweiten Teil meiner Frage überleiten lässt. Wären diese Gegenstände für eine Ausstellung oder ein Museum, das sich mit Einwanderung beschäftigt, zum Ausstellen geeignet?
Ich weiß nicht, ob ich mir meine Geige in einem solchen Museum vorstellen könnte. Wenn ich nicht mehr spielen kann, möchte ich sie eigentlich an jemand anderen weitergeben, der oder die sie weiterhin benutzt. In einer Ausstellung könnten vielleicht Noten oder ein Foto von einem Orchester zu sehen sein. Oder im Museum ist eine Aufnahme zu hören, wobei das natürlich von der Gestaltung des Museums abhängt. Annika, würdest du das Nähkästchen deiner Familie einem Museum leihen?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, denn einerseits könnte ich mir das Nähkästchen gut in einem Museum vorstellen, weil es wirklich so alt ist, dass es dort gut hinpasst und auch so aussieht. Ich bin jetzt auch nicht wirklich, sag mal, nähbegeistert, aber es hängen halt wirklich viele Erinnerungen daran. Ich könnte mir vorstellen, es auszustellen, wenn ich die Geschichte des Nähkästchens erzählen könnte. Beispielsweise mit einer kurzen Audio oder einem kurzen Text. Ich würde mich nicht wohl dabei fühlen, wenn jemand anderes meine Geschichte dazu erzählt.
Und weil das eben so schwierig ist, werden wir uns heute mit unterschiedlichen Einwanderungsmuseen auf der ganzen Welt beschäftigen und dabei wichtigen Fragen auf den Grund gehen, wie etwa, was leistet ein Einwanderungsmuseum in einer Welt, in der Einwanderung bzw. Migration historisch nichts Ungewöhnliches mehr ist? Wie kann überhaupt eine Sammlung entstehen, aus der eine Ausstellung entwickelt werden kann? Oder auch, wie wirkt ein Einwanderungsmuseum auf eine Gesellschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, der Podcast-Reihe des historischen Seminars an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Mein Name ist Andreas Frings, ich bin Studienmanager und Historiker und ich betreue diese Podcast-Reihe. Für diese zweite Staffel haben Mainzer Geschichtsstudierende Podcasts über Mobilität und Migrationen im 20. Jahrhundert produziert. In einem gemeinsamen Projekt sind 9 Studierende dabei der Frage nachgegangen, wie Einwanderungsgeschichte im Museum gesammelt und ausgestellt wird. In den USA und in Frankreich, in Deutschland und in Israel. Daraus sind 3 Podcasts entstanden und alle 3 lohnen sich. Viel Vergnügen!
Mit diesem Podcast eröffnen wir die Reihe Sammeln und Ausstellen – Migration im Museum. In der Staffel Migration und Mobilität im 20. Jahrhundert. Damit ihr den drei Stimmen auch Namen zuordnen könnt, werden wir uns ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Leonie, ich bin 25 Jahre alt und studiere an der Johannes Gutenberg-Universität Geschichte im ersten Mastersemester. Für diesen Podcast habe ich mir das Einwanderungsmuseum auf Ellis Island in New York genauer angeschaut.
Mein Name ist Annika, ich bin 24 Jahre alt und studiere auch an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Geschichte, aber im dritten Mastersemester. Mir liegt das Thema Einwanderung sehr am Herzen, weil es Gesellschaften ohne Einwanderung im Grunde nicht wirklich gibt. Für diesen Podcast habe ich mir ebenfalls in New York das Lower East Side Tenement Museum vorgenommen.
Und ich heiße Hannah, bin ebenfalls 24 Jahre alt und studiere auch hier in Mainz im Master Geschichte. Ich fand das Konzept des Musée de l'Histoire de l'Immigration, also des französischen Einwanderungsmuseums in Paris, besonders interessant. Bei der Gestaltung der Ausstellung wurde eng mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengearbeitet, aber aus verschiedenen Richtungen, also zum Beispiel Historiker, Ethnologen, Kunsthistoriker und so weiter. Einwanderung wird hier also aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachtet.
Da würde ich dich gerne direkt mal etwas fragen, weil auch mir diese Frage durch den Kopf geschossen ist. Wieso arbeiten an diesem Museum so viele Wissenschaftler aus unterschiedlichsten Richtungen zusammen? Was bringt es, so viele Wissenschaftler mit unterschiedlichem Schwerpunkt daran arbeiten zu lassen?
Man wollte eben unter anderem möglichst viele Perspektiven auf Einwanderung und auch auf Staatsbürgerschaft mit einbeziehen. Historiker haben sich beispielsweise im Aufbereitungsprozess des Museums mit dem juristischen Hintergrund von Migration in Frankreich auseinandergesetzt und dabei nur auf die Menschen geschaut, die der französische Staat als Einwanderer ansieht. Die Ethnologen beschäftigten sich intensiv mit den Migranten selbst und ihren persönlichen Geschichten. Sie haben sich hierbei nur mit den Menschen auseinandergesetzt, die sich selbst als Migranten sehen, egal ob das der staatlichen Definition entspricht oder halt eben nicht. Menschen, die sich selbst nicht so einordnen können oder wollen, waren für die Ethnologen nicht so interessant. Die Kunsthistoriker wiederum stellen nur Kunst aus, die das Thema Einwanderung thematisiert. Der Urheber ist dabei egal. Das finde ich etwas schwierig. Und wie du schon angedeutet hast, zeigt das Museum zwar die Blickwinkel sehr unterschiedlicher Wissenschaftler, klammert aber leider den unwissenschaftlichen Zugang, also zum Beispiel die konkreten Alltagserfahrungen der betroffenen Menschen, weitgehend aus.
Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass mich das Musée de l'Histoire de l'Immigration leider nicht ganz so angesprochen hat. Gerade, dass ausschließlich Wissenschaftler an der Ausstellung beteiligt waren, beziehungsweise sind, finde ich, nicht ganz so gut. Mir fehlt hierbei irgendwie die Authentizität der Geschichten, die dort erzählt werden. Ich finde es schade, dass keine Migrantinnen mit einbezogen wurden. Irgendwie scheint mir das Museum zu wissenschaftlich. Der Anspruch der Wissenschaftlichkeit ist gut und richtig, aber nicht ansprechend für Menschen, die aus einer, ich sag mal, wissenschaftsferneren Umgebung kommen. Klar kann man sich dann hier fragen, inwiefern die Perspektive von Migranten etwas ändern würde, aber ich finde es vor allem auch im Zusammenhang mit der Authentizität der Geschichten, die im Museum erzählt werden, wichtig. Das Museum 19 Princes Street in London beispielsweise ist durch Migranten von unten, also bottom-up, entstanden. Das hat zu Empowerment und zu Solidarität geführt. Hier werden ganz andere, authentischere Geschichten erzählt.
Ich finde diese Auseinandersetzung auch ein bisschen schwierig, weil Migration ja nicht immer ein Erfolg ist und im Nationalen Museum wird es oft so dargestellt. Man ist im Pariser Museum zum Beispiel stolz auf die Fußballer, die heute Teil der französischen Nationalmannschaft sind, macht aber gleichzeitig nicht auf Probleme, die auf jeden Fall vorhanden sind, aufmerksam. Mir fehlen hier die Ecken und Kanten. Migration ist ja kein einfacher, geradliniger Prozess, sondern halt auch immer mit Problemen verbunden. Aber da wir es ja gerade von der Authentizität haben, ich finde den Ort total wichtig, den man für ein Museum wählt, weil auch der Ort zur Museumserfahrung beitragen sollte. Kannst du uns etwas über die Ortswahl deines Museums verraten, Hannah?
Ja klar. Das Museum befindet sich im Palais de la Porte Dorée in Paris. Dieses Gebäude wurde 1931 für die große internationale Kolonialausstellung errichtet. Es diente danach als Museum über die französischen Kolonien, beziehungsweise später die Überseedepartements. Danach wurde es zu einem Museum über Kunst aus den ehemaligen Kolonien. Und seit 2007 schließlich befindet sich dort das einzige nationale Einwanderungsmuseum in Frankreich.
Ist es dann aber wirklich ein authentischer Ort? Mit Einwanderung hat das ehemalige Kolonialmuseum dann ja eigentlich nichts zu tun. Es steht ja eher für die Unterdrückung der ehemals präsentierten Völker.
Ja schon, aber viele der Einwanderer in Frankreich stammen eben aus den ehemaligen Kolonien. Einwanderungsgeschichte ist daher in Frankreich immer auch Kolonialgeschichte und irgendwie auch Nationalgeschichte. Interessanterweise ist für die Ausstellung beispielsweise bisher ungeklärt, wie Menschen behandelt werden, die aus den heutigen überseeischen Gebieten nach Frankreich übersiedeln, die also einen französischen Pass haben. Sie wandern nicht ein, würden sie jedenfalls selbst sagen, weil sie ja schon Franzosen sind und weil sie einen französischen Pass haben. Aber ist das historisch nicht merkwürdig, ihre Übersiedlung aus der französischen Einwanderungsgeschichte auszuschließen?
Ich finde eher, dass das Lower East Side Tenement Museum in New York einen wirklich authentischen Ort gewählt hat, nämlich ehemalige Wohnungen von Immigranten, wo sich ja das tatsächliche, tagtägliche Leben der Menschen abgespielt hat. Das Museum ist so aufbereitet, wie es dort früher einmal ausgesehen hat. Man hat das Gefühl, man könnte in die Geschichte eintauchen und ein Teil davon werden. Das ist wirklich sehr ansprechend.
Genau dieser Teil erinnert mich total an das Museum auf Ellis Island. Man hat dort das Gebäude, das vor dem Ersten Weltkrieg alle Einwanderer passieren mussten, in ein Museum umgewandelt. Ich finde es tatsächlich wirklich cool, dass man den Weg der Migranten in New York genauso durchlaufen kann. Sie kamen damals ja auch nicht sonderlich gut vorbereitet in New York an und mussten dann verschiedene Etappen durchlaufen. Da fragt man sich doch, wie ist das eigentlich abgelaufen? Sind die Migranten einfach so von Bord gegangen und in New York, ich sag mal, einspaziert? Ich finde, dass gerade das den Ort an und für sich total authentisch erscheinen lässt, weil es eben der originale Ort ist und nicht irgendein Gebäude irgendwo in irgendeiner Stadt. Natürlich darf die historisch kritische Sicht dabei nicht fehlen. Auf Ellis Island befanden sich damals wesentlich mehr Gebäude als heute. Man entschied sich allerdings dazu, den Fokus auf das Hauptgebäude zu legen. Somit liegt der Fokus auf den Verwaltungsvorgängen von Migration. Andere wichtige Themen wie beispielsweise Krankheiten, Abschiebung oder auch Quarantäne bleiben nicht unbeachtet, kommen in der Ausstellung aber definitiv zu kurz. Die Authentizität des Ortes wurde also quasi aus dem bereits Vorhandenen geschaffen. Dazu kommt noch, dass die Ausstellung von diesem Museum mit Migranten zusammen erarbeitet und erbaut wurde.
Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, was eure beiden Museen denn genau darstellen und wer diese Museen aufgebaut hat.
Also das Lower East Side Tenement Museum liegt in der Orchard Street in der Lower East Side Manhattans in New York. Tenement ist eine spezielle Bauart, eigentlich diese typischen New Yorker Backsteinhäuser mit vielen oft völlig überfüllten Mietswohnungen. Dieser spezielle Block hat zwischen 1863 und 2011 etwa 15.000 Menschen beheimatet, die aus 20 verschiedenen Nationen kamen. Das ist schon sehr beeindruckend. Und das Museum wurde 1988 von Ruth J. Abram und Anita Jacobson gegründet. Es finanziert sich vor allem durch Förder- und Spendengelder. Im Museum selbst werden viele unterschiedliche Geschichten erzählt von vielen unterschiedlichen Menschen. Und das Museum hat den Anspruch, alles genau so, wie es früher einmal war, aufzubereiten, damit man wirklich in die Fußstapfen des Menschen treten und ihr Leben nachvollziehen kann, ohne etwas zu beschönigen. Auch Schwierigkeiten und Probleme sollen so thematisiert werden.
Das Ellis Island Museum ist bis heute, und das ist wirklich beeindruckend, das größte Einwanderungsmuseum weltweit mit 9000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Es wurde schon 1990 eröffnet, auch wenn die Eröffnung damals sehr umstritten war. Finanziert wurde es dabei nicht von staatlicher Seite, sondern ebenfalls durch Fördergelder und Spenden. Trotzdem gehört es von Anfang an zum National Park Service der USA. Allgemein geht es um die Einwanderungsgeschichte ab dem 16. Jahrhundert, die Zwangsmigration von Sklaven und die großen Einwanderungswellen im 19. und auch 20. Jahrhundert. Es gibt zu diesem Museum so viel zu erzählen, damit könnte ich vermutlich einen komplett eigenen Podcast füllen und hätte immer noch nicht alles wiedergegeben.
Ich stimme euch auf jeden Fall zu, dass diese beiden New Yorker Museen sehr interessant klingen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Orte als authentische Orte einen auch irgendwie überwältigen können. Man weiß ja gar nicht, wohin man zuerst schauen soll. Außerdem weiß ich nicht, ob man sich wirklich in die Eingewanderten hineinversetzen kann, nur weil man da lang geht, wo sie damals angekommen sind oder gelebt haben. Ich stelle mir die Frage, welchen Nutzen ein authentischer Ort für eine solche Ausstellung hat.
Naja, bei einem authentischen Ort kann man zumindest versuchen, sich in die Migranten hineinzuversetzen. Vielleicht, dass man als Besucher dann genau so erschlagen, wie die Einwanderer es waren, als sie in das neue Land gekommen sind. Das kann also gleichzeitig ein Vorteil und ein Problem sein.
Ja, also ich denke auch, dass ein authentischer Ort von Vorteil sein kann, aber kein Muss ist. Wenn es jedoch ein authentischer Ort ist, muss dieser auch erklärt werden. Ich habe gehört, dass in Paris die alten Wandbilder und Fresken von der Kolonialausstellung, die hauptsächlich Stereotypen darstellen, inzwischen angesprochen und hinterfragt werden.
Ja, genau. Diese Bilder thematisieren ja nicht unvoreingenommen die wirtschaftliche Bedeutung der ehemaligen Kolonien, sondern zeigen zum Beispiel auch, wie die als rückständig wahrgenommenen Menschen in den Kolonien aus europäischer Sicht zivilisiert wurden. Genau das wollte man 1931 doch zeigen. Aber eine solche Sichtweise muss heute natürlich problematisiert und in ihren historischen Kontext eingeordnet werden.
Ja, das sehe ich auch so. Was mich etwas an den New Yorker Museen stört, ist dieses typisch Amerikanische. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese beiden Orte verherrlicht werden und dass die amerikanische Einwanderungsgeschichte als nationale Erfolgsgeschichte gefeiert wird. Besonders im Ellis Island Museum liegt der Fokus auf den administrativen Abläufen, die gerne als reibungslos dargestellt werden. Dass bei einer Einwanderung nicht immer alles reibungslos läuft, steht natürlich außer Frage. Andere wichtige Themen fallen leider hinten runter. Man versuchte beispielsweise auch, die karibischen Einwanderer, die etwa 2,5% der 12 Millionen Einwanderer ausmachen, als die in Anführungszeichen Vorzeigeschwarzen zu präsentieren. Das finde ich doch sehr fragwürdig, da die Black History in Amerika ein unfassbar wichtiges Thema ist, mit dem man mehrere Podcast-Reihen alleine füllen könnte. Das Motto der Ausstellung ist der große Schmelztiegel, in dem alle, die durch Ellis Island und New York hindurch die USA betreten, in kürzester Zeit zu Amerikanern werden. Aber gerade die Einwanderung im 19. Jahrhundert, wie wir sie in Ellis Island sehen, ist von europäischen Weißen geprägt. Der sehr problematische Umgang etwa mit chinesischen Einwanderern bleibt dabei eher unsichtbar. Wo bleibt da die Vielfalt im Schmelztiegel, wenn eine Migrationsgruppe als Paradebeispiel für ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen herhalten muss und dann auch eine Gruppe, die es vielleicht auch leichter hatte als andere?
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Man muss die beiden New Yorker Museen trotzdem unterscheiden. Auf Ellis Island werden vor allem Erfolgsgeschichten erzählt, während im Lower East Side Tenement Museum auch auf Probleme und Misserfolge eingegangen wird. Hier werden die Erfahrungen und Geschichten der Einwanderer anhand von persönlichen Objekten aus ihrer Mikroperspektive erzählt.
Vielleicht liegt das ja auch daran, dass Ellis Island und das Musée de l'Histoire de l'Immigration von staatlicher Seite initiiert wurden. Leonie, du hast ja gesagt, dass es durch Förder- und Spendengelder entstanden ist und trotzdem von staatlicher Seite eingeleitet wurde, während das Lower East Side Tenement Museum von zwei Einzelpersonen ins Leben gerufen wurde. Demnach verbinden sich ja mit den Museen ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Bei staatlichen Museen ist das eher die Betonung der Nationalgeschichte. Bei Museen, die aus Privatinitiativen entstanden sind, vielleicht eher die Präsentation unterschiedlicher, privater und individueller Lebenswege.
Ja, einerseits stimmt das. Andererseits werden im Ellis Island Museum, also einem staatlichen Museum, eben auch Migranten an der Erarbeitung der Ausstellung beteiligt. Das finde ich schon wirklich spannend. Für mich trägt das auch besonders zur Authentizität bei, weil eben die Migranten bzw. ihre Nachfahren eingebunden werden und die Möglichkeit zur Partizipation haben. Sie liefern Stoff aus ihren Familiengeschichten, so wie sie eben in den Familien überliefert wurden, und damit Stoff, der im Museum ausgestellt werden kann. Vielleicht erklärt das auch meine nächste Frage, weil ich diese immer besonders spannend finde. Wer war denn bei euren Museen an den Ausstellungsgestaltungen beteiligt? Gab es für Migranten und ihre Nachkommen die Möglichkeit, an der Museumsarbeit zu partizipieren?
Wie bereits gesagt, waren beim Musée de l'Histoire de l'Immigration an der Ausstellung hauptsächlich Wissenschaftler beteiligt. Die Sichtweise der Migranten wird leider weniger thematisiert. Für Partizipationszwecke gibt es aber einen eigenen Bereich in der Ausstellung, die Galerie des Dons, in die Einwanderer Gegenstände spenden können, was auch tatsächlich genutzt wird. Wenn wir aber von Partizipation sprechen, dürfen wir auch nicht vergessen, dass sich eine Gruppe von Migranten das Museum im Winter 2010-11 durch Besetzung angeeignet haben. Damit wurde das Museum zu einem Ort der politischen Auseinandersetzung.
Worum ging es denn bei der Besetzung?
Bei den Streikenden, die das Museum besetzt hielten, handelte es sich um Einwanderer ohne amtliche Aufenthaltserlaubnis in Frankreich, sogenannte Sans-Papiers, also Papierlose. Sie wollten auf die Probleme bei der Bearbeitung ihrer Anträge aufmerksam machen. Die Besatzer vereinbarten mit dem Museum, dass der normale Besucherbetrieb weiterlaufen könne. Und sie erhielten im Gegenzug den Zugang zu Arbeitsräumen und Recherchemöglichkeiten. Dieses Beispiel zeigt, dass ein Museum mehr sein kann als nur ein Ausstellungsort.
Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den das Tenement-Museum auch ansprechen will. Die Gründerinnen des Museums wollten mit dem Tenement-Museum einen Ort des sozialen Wandels schaffen. Probleme von heute sollen mit einem Blick in die Vergangenheit angesprochen werden. Und das wird auch bei der neuen Ausstellung des Tenement-Museums deutlich. Seit 2021 gibt es die Ausstellung Reclaiming Black Spaces, die noch einmal explizit auf die Geschichte von Afroamerikanern in der Lower East Side eingeht.
Ja, ich finde es auch sehr wichtig, dass sich Einwanderungsmuseen immer weiterentwickeln. Deswegen finde ich es auch sehr schade, dass die Cité de l'Histoire de l'Immigration 2013 in Musée umbenannt wurde. Im Begriff Cité steckt auch noch die Bedeutung eines Begegnungsortes, eines Ortes für die Diskussion mit drin. Dort kann man auch gemeinsam darüber nachdenken, ob es immer noch Gruppen gibt, die in den Ausstellungen übersehen werden. In Paris wird beispielsweise sehr intensiv über Einwanderer erzählt, die legal als Einwanderer in Frankreich leben. Die illegalen Migranten werden dabei vergessen, wogegen sich einige eben mit der Besetzung des Museums gewehrt haben.
Die Frage nach dem Übersehen von Migranten habe ich mir auch schon gestellt und ich glaube, dass es kein Museum gibt, das alle Einwanderungsgruppen auf einmal in den Blick nehmen kann. Auch im Ellis Island Museum werden größere Gruppen übersehen, denn die Ausstellung beschäftigt sich hauptsächlich mit Migranten, die aus Europa kamen. Südamerikanische Einwanderer beispielsweise kamen in der Regel nicht über den Seeweg und auch chinesische Einwanderer sind nicht erst nach Europa gereist, um von da aus nach New York zu segeln, um dann meist nach Kalifornien weiterzureisen, weil sie am kalifornischen Goldrausch teilhaben wollten. Mal ganz davon abgesehen, dass ihre Einwanderung durch den Chinese Exclusion Act von 1882 verboten wurde. Das passt ja irgendwie so gar nicht zu dem Motto des nationalen Integrationsangebotes für alle. Natürlich gab und gibt es trotzdem chinesische Einwanderer. Sie sind auch ein Teil des Melting Pots. Also geht auch hier teilweise das besonders große Multikulti, wie ich es jetzt mal nennen möchte, verloren.
Das sehe ich genauso. Auch das Tenement Museum hat seine Probleme, denn was man bei allen guten Aspekten und Ansprüchen des Museums nicht vergessen darf, ist, dass hier auch ein typisch amerikanisches Narrativ vermittelt wird. Im Mittelpunkt steht der typische Blue-Collar-Worker, der nach Amerika kommt und auf viele Schwierigkeiten stößt, von denen er sich aber nicht beirren lässt, sondern dafür arbeitet, Teil der amerikanischen Gesellschaft, der amerikanischen Nation zu werden. Aber wenn man, wie du gesagt hast, gar kein Museum entwickeln kann, in dem keine Einwanderungsgruppe vergessen wird, dann könnte man ja auch argumentieren, dass es gar keinen Sinn hat, überhaupt ein Einwanderungsmuseum zu gründen. Dann kann man es ja gar nicht richtig machen.
Naja, ich denke schon, dass es zumindest mal einen Versuch wert ist. Es gibt natürlich viele Aspekte, die man beachten sollte. Einige davon haben wir ja auch diskutiert. Die Frage nach der Authentizität des Ortes, der vorherrschenden Interpretation von Einwanderung und der Partizipation.
Ich denke auch, dass Einwanderungsmuseen gebraucht werden, besonders weil Migranten nicht nur einwandern, sondern danach auch zur Geschichte des Landes und der Kultur beitragen und man ihnen eben auch eine Plattform bieten muss, weil man ihnen so auch Teilhabe und Partizipation ermöglichen kann. Trotzdem sind solche Museen immer mit einem kritischen Blick zu sehen, da keine Ausstellung perfekt sein kann. Wie wir festgestellt haben, bleiben manche Migrationsgruppen bei diesen Ausstellungen auf der Strecke und finden wenig Beachtung, obwohl auch sie einen Teil der Gesellschaft darstellen.
Ich glaube, dass kaum ein Land sagen kann, bei uns gibt es keine Einwanderung. Wir brauchen kein Museum und wir müssen uns damit nicht auseinandersetzen. Ich glaube, dass Einwanderung ein Teil von fast allen Gesellschaften weltweit ist und deswegen braucht es auch solche Museen. Auch Deutschland muss sich als Einwanderungsland verstehen. Aus meiner Sicht gibt es keinen Zweifel, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Umso seltsamer ist es doch, dass es bis heute kein dauerhaftes Einwanderungsmuseum in Deutschland gibt, oder? Es gibt zwar immer wieder Sonderausstellungen oder Wanderausstellungen und virtuelle Ausstellungen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Mehr wurde bisher aber nicht realisiert. Dabei setzt sich die deutsche Gesellschaft auch aus den unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Herkünften zusammen, was aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Bereicherung für unser Land darstellt. Ein Museum wäre einfach notwendig. Einwanderung ist heute nicht mehr wegzudenken und sie bestimmt die Geschichte von Deutschland mit. Wie seht ihr beide das denn? Gibt es Dinge, die sich Deutschland von anderen Ländern und Einwanderungsmuseen abgucken kann?
Für mich ist der wichtigste Punkt, den ich aus unserem Gespräch mitnehme, dass in einem solchen Museum auf jeden Fall verschiedene Perspektiven dargestellt werden müssen. Und dabei eben nicht nur die Wissenschaft zu Wort kommt, sondern auch Betroffene selbst an der Ausstellung beteiligt sind. Ein gelungenes Einwanderungsmuseum zeigt keine fertige Interpretation, sondern regt gerade durch die verschiedenen Blickwinkel zum Selbstnachdenken und zum Diskutieren an.